Ich gehe davon aus, dass Václav Klaus jetzt mit einigen Nachhutgefechten diesen Vertrag doch unterzeichnen wird. Das Ganze, was er abgezogen hat, war ein ziemliches innenpolitisches Theater, beziehungsweise ein Theater, wo er vermutlich versucht hat, ähnlich wie die Iren, Zugeständnisse wirtschaftlicher Natur für die Tschechische Republik zu bekommen. Es ist ja, seine Zustimmung wird ihm zunehmend abgekauft, auch durch Zusatzprotokolle, dass bestimmte europäische selbstverständliche Rechte in Tschechien keine Gültigkeit haben sollen. Das alles wird schlussendlich dazu führen, dass er den Vertrag unterschreiben wird. Das befürchten wir.
Sie haben gerade angesprochen, bestimmte europäische Rechte sollen dann in Tschechien keine Gültigkeit haben. Um was geht's da?
Nun, es gibt eine ganze Reihe von Zusatzprotokollen zum Lissabon-Vertrag, wo sich europäische Staaten ausbedingen, ganz bestimmte Fragen in Europa nicht praktizieren zu müssen, die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verfasst worden sind. Das ist zum Beispiel eine ganze Reihe von Bürgerrechten, die in den verschiedenen Staaten in unterschiedlicher Couleur nicht gelten sollen. Das wirft schon bezeichnendes Licht auf die Verfasstheit Europas, wenn in Europa rund 10 Protokolle bestehen, die den Nationalstaaten erlauben, ganz bestimmte Teile dieses Lissabon-Vertrages, da wo er vernünftig ist, nicht zu praktizieren, dann sagen wir, das ist an Europa in schlechter Verfassung. So haben wir uns das nicht vorgestellt.
Sie haben auch erwähnt, dass letztendlich die Zustimmung Tschechiens erkauft werden sollte, wie bei den Iren schon geschehen. Was genau, in was für einer Art und Weise wird die Zustimmung erkauft? Was für Zugeständnisse wurden gemacht?
Also in Irland ist kurz vor dem Referendum eins passiert, das ein bezeichnendes Licht auf diese europäische Verfasstheit wirft. In Irland hat man neben einer Reihe von politischen Zugeständnissen, was Irland alles nicht machen braucht, im letzten Atemzug noch die Schließung von Dell, die Computerfabrik in Irland, subventioniert, natürlich um den Beschäftigten dort zu helfen, ganz, ganz schnell in einem beschleunigten Verfahren aus dem europäischen Globalisierungsfonds, weil Dell angekündigt hatte, sie ginge nach China. Wenige Tage später hat Dell aber nach Erhalt dieser Zuschüsse angekündigt, sie gehen gar nicht nach China, sie gehen nach Polen, und dann haben sie nochmal aus demselben Fonds 58 Millionen an Zuschüssen gekriegt für die Ansiedlung dieser Fabrik in Polen. Das ist eine Ausplünderung gesellschaftlicher Mittel in Europa, die wir nicht mitmachen wollen. Aber so hat man im Wesentlichen auch ein Stück weit die Zustimmung eines großen Teils der irischen Bevölkerung aus Angst um Arbeitsplatzverluste, aus Angst davor, in diesem europäischen Konzert nicht mehr mitspielen zu können, aus Angst vor wirtschaftlichen Nachteilen durch die EU letztendlich dem Vertrag zugestimmt. Wenn das der Stil von Politik wird, dann hat das mit einer sozialen Verfasstheit in Europa nach unserem Sinne, nach Sinne der Linken in Europa gerade gar nichts zu tun.
Und in Tschechien wurden da ähnliche Methoden praktiziert, oder?
Wir haben Informationen darüber, aber nicht im Detail. Aber Ähnliches wurde auch mit Tschechien verfahren, um die Zustimmung mehr oder weniger zu erkaufen.
Die Linke positionierte sich ja eher antagonistisch zum Vertrag von Lissabon. Es gab Verfassungsklagen, die ja zum Teil auch erfolgreich waren, zumindest was das Begleitgesetz zum Lissabon-Vertrag hier in Deutschland anging. Wie wird man bei Ihnen in der Partei weiter bezüglich des Lissabon-Vertrags verfahren?
Also zunächst einmal, das Bundesverfassungsgericht hat ja in wesentlichen Teilen uns Recht gegeben mit unserer Klage gegen den Lissabon-Vertrag. In der Endkonsequenz hat das Bundesverfassungsgericht dann klein beigegeben, offenkundig auf politischen Druck hin. Das muss man jetzt nicht weiter vertiefen, aber zumindest in den Begleitgesetzen ist einiges passiert, was es jetzt zumindest handhabbarer macht, was in Europa passiert. Die grundsätzliche Kritik, die wir formulieren, ist ja nicht an einem geeinten Europa. Ich will das nochmal ausdrücklich sagen. Europa ist eine gute Idee, das Zusammenwirken der Völker, die Gestaltung eines einheitlichen Lebensraums, Frieden und so weiter, ist ja vernünftig. Aber diese gute Idee wird derzeit mit dem Lissabon-Vertrag schlecht praktiziert. Unsere scharfe Kritik am Lissabon-Vertrag gilt weiterhin. Dieser Vertrag wird das Ziel Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb bei Zurücksetzung des Sozialen weiterverfolgen. Er verfestigt es, und das lehnen wir ab. Dennoch haben wir jetzt eine Situation, dieser Vertrag wird in Kraft treten, das befürchten wir, wenn er in Kraft tritt, können wir auch nicht aufstampfen wie die Kinder im Sandkasten und sagen, wir spielen jetzt nicht mehr mit. Wir werden gucken müssen, dass wir unsere Position zum Lissabon-Vertrag und für eine soziale, demokratische und friedliche Verfasstheit Europas weiter fortsetzen. Die Linke ist die einzige Kraft im Parlament, die diese Position vertritt. Wir stehen einer ganz, ganz großen Koalition von Leuten für neoliberales Europa, freien Wettbewerb und vieles andere gegenüber. Es wird also schwer und wir brauchen aus den gesellschaftlichen Bereichen jede Menge Unterstützung für ein demokratisches, friedliches und sozial verfasstes Europa.
Wie könnte denn so eine Unterstützung Ihrer Meinung nach aussehen?
Indem zum Beispiel auch außerparlamentarische Gruppen, Gewerkschaften, Sozialverbände Anforderungen stellen an diese künftige europäische Politik. Es ist ja nun so, dass selbst Christdemokraten wie Jean-Claude Juncker konstatieren, dass Europa in eine Schieflage geraten ist, dass die Wettbewerbsfreiheiten heute den sozialen Freiheiten vorgehen. Wir fordern nachdrücklich einen europäischen Mindestlohn auf 60% des nationalen Durchschnittseinkommens. Wir fordern ausdrücklich eine soziale Fortschrittsklausel, die es nicht mehr möglich macht, nationalstaatlichen sozialen Fortschritt durch europäische Richtlinien und Gesetzgebung und Urteile zu unterminieren. All das sind Punkte, wo wir antreten, wo wir Unterstützung aus sozialen Bewegungen brauchen. Es geht nicht nur über unsere Aktivitäten im Parlament. Wenn wir nicht parlamentarische und außerparlamentarische Aktivitäten für ein besseres Europa verzahnen, werden wir es nicht schaffen.
Was bedeutet denn jetzt der Vertrag jetzt für Deutschland nochmal konkret? Was für Änderungen haben wir zu erwarten, was jetzt zum Beispiel Arbeitsrecht oder Ähnliches angeht?
Nun, wenn wir keine soziale Fortschrittsklausel kriegen, steht zu befürchten, dass wir nach wie vor Urteile bekommen, wie die berühmten Urteile zu Viking, Laval, Rüffert und Luxemburg, wo entschieden worden ist, dass wir in Deutschland derzeit ein Vergaberecht haben in den Kommunen, wo Mindestlohngrundsätze gar nicht eingehalten werden. Sogar allgemeinverbindliche erklärte Tarifverträge auf Landesebene wie in Niedersachsen dürfen nicht praktiziert werden. Das wird zu einem Lohndumping führen ohne Ende. Wie gesagt, wenn wir nicht diese soziale Fortschrittsklausel oder Schutzklausel in europäische Verträge hineinkriegen. Wir befürchten auch neue Angriffe über die Dienstleistungsrichtlinie. Wir befürchten neue Angriffe über eine weitere Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts in Europa. Das hat die Kommission schon angekündigt. Es geht also weiter auf dem Weg in ein neoliberales Europa und dagegen müssen wir uns stärken.
Würden Sie sagen, dass dieser Lissabon-Vertrag das Streichholz, was das Benzin entzündet hat und dann letztendlich zum Feuer der Krise hier in Europa geführt hat, noch weiter unterstützen wird?
Ja. Es ist völlig zweifellos, in diesem Vertrag von Lissabon verpflichten sich alle Mitgliedstaaten untereinander und gegenüber Dritten keinerlei Kapitalverkehrskontrollen oder Kapitalverkehrsabgaben zu erheben. Angesichts dieser Finanzkrise und der Ursachen, die offenkundig sind, ist dies der absolute Wahnsinn. Es geht also weiter auf dem Liberalisierungskurs. Man tut nichts, um die Finanzmärkte in den Griff zu bringen. Man tut nichts, um die Banken unter Kontrolle zu bringen. Man tut nichts, um die EZB zu einer sozialverantwortlichen und Beschäftigungspolitik zu veranlassen. Und man verfährt weiter auf dem Kurs einer völligen Militarisierung. Mit dem, was im Lissabon-Vertrag möglich gemacht wird oder besser gesagt noch stärker manifestiert wird, wie schon über die Praxis angesteuert, wird es zu einer Abgabe an europäische Institutionen kommen, was die militärische Ausrüstung und Aufrüstung in Europa angeht. Und da sind wir natürlich als Linke ganz besonders positioniert. Aber wie gesagt, das braucht gesellschaftlichen Druck aus den Mitgliedstaaten, aus den linken Bewegungen, aus den sozialen Verbänden, damit wir da gehört werden.